Reisen können wir diesen Sommer alle nicht so, wie wir eigentlich gerne möchten. Reisen im Kopf funktionieren aber. 40 Autorinnen und Autoren sind deshalb exklusiv für das ARD Radio Festival auf eine solche literarische Kopfreise gegangen. Und sie nehmen uns mit.
Das befristete Dasein der Gleichgültigen von Marica Bodrožić.
Der Rücken hat Augen, aber das weiß niemand, und so denken alle, dass die Zeit nur nach vorne fließt, dass sie wegfließt und sich nur in der Irisflucht mit dem Raum verbindet. Aber die Farben stellen Fragen. Jede Farbe ist eine Leiter. Die Bäume können beim Nachdenken helfen. Ihre Wipfel sind mit dem Rücken verbunden, verwoben mit dem allumfassend Schauenden, in dem die Farben eingeschmolzen auf unser Verstehen warten. Manchmal liegt im Park ein Mann unter einem Baum. Wenn ich durch die Stadt gehe, um mir die Menschen anzusehen, entdecke ich ihn. Er blickt zum Himmel und die Wolken schauen wissend zurück, weil sie ihn kennen. Ich aber muss erst nachdenken. Habe ich ihn hier schon einmal gesehen? Hat er gerade seine Wohnung verloren oder einen neuen Blick gewonnen? Ich weiß es nicht. Aber ich könnte ihn etwas fragen, mit ihm ins Gespräch kommen und sehen, ob wir die gleiche Sprache verstehen oder wie viele Sprachen uns möglich machen. Ich kann auch vollkommen still an Mann und Baum vorbeigehen, ohne von ihnen Notiz zu nehmen. Was geht es mich an, das Schicksal und der flimmernd blaue Himmel? Das blaue Farbzelt ist Kulisse auch für meine selbsttätigen Pfingstträume, denen sich meine Füße angeschlossen haben, deren merkwürdige Verformung mit den Jahren zunimmt, ohne mich zu fragen. Aber die Füße sind zuerst im Stand des Wissens gewesen und haben versucht zu berichten. Fest der Ernte, Fest der Früchte. Ich weiß jetzt, dass eure Festlichkeit den Urgrund bildete für das, was später die weiße Taube in meiner Gedankenwelt möglich machen sollte. Ich habe die Ernte schon kennengelernt. Deswegen weiß ich, dass sie das erste Bild für alle Verheißung ist, doch bloß nur vom Magen kommenden Hunger habe ich keinen. Ich bin rücklings verwandt mit der Jakobsleiter, mit einem Sehen ausgestattet, das mir nicht mehr erlaubt, wegzusehen. Jetzt, da der heilige Tod auf das Ganze aufmerksam macht und so auch sagt, dass wir sterblich sind, ist es nicht mehr pathetisch auszusprechen, dass ich das Leben liebe. Ein Leben, das im Tod sichtbar wird, erhebt Anspruch auf klare Gleichungen. Nur sprechen die Gleichungen mit ihren klaren Farbflügeln zu sehr unterschiedlichen Menschen. Hier und dort gibt es Leute, die versuchen sogar, in diesen Zeiten einen Baum in einen Reisekoffer zu stecken, und den Koffer wollen sie mit nach Hause nehmen und ihn in den Keller stellen, ihn irgendwo abstellen, um ihn ihr Eigentum zu nennen. Besitz ist verführerisch. Wir nennen ihn Normalität. Die Farben rücken in den Hintergrund. Scheinbar verlernen sie dann das Atmen. Es gibt Menschen, die plötzlich in dieser abgedunkelten Lungenlage behaupten, dass Pferde immer jemandem gehören. Ich habe diesen Satz kürzlich tatsächlich gelesen und möchte nicht verschweigen, dass er mich geohrfeigt hat. Und ich habe mich nach dieser Ohrfeige gefragt, wie man bloß auf so etwas kommen kann, vielleicht weil es schon eine ganze Weile Menschen gibt, die ein Pferd tatsächlich noch nie gesehen haben, weder mit dem Rücken noch mit der Iris und es mit den Fingerkuppen ja vielleicht auch nie berührt haben. Die Fingerkuppen sind ein einziger, im Himmelsgleichklang atmender Engelsaugenverschlag. Lass sie uns lesen. Diese Flügel verlangen nach dem neuen Alphabet. Manchmal halte ich sie aber kaum aus und muss die Augen schließen, um sie zu sehen. Doch zurück zu den Pferden. Es gab eine Zeit, in der sie ihr Jahrhundert der weichen Blicke mit uns teilten. Es war jene wildschöne Zeit, in der sie sich selbst gehörten und auch die Augen von Marilyn Monroe sie sehen konnten, die voller Erstaunen waren über diese Mähnen, über dieses Fell, über diese Erhabenheit. Auch mich brachten sie um den Verstand, so dass ich auf meinen städtischen Erkundungen am liebsten die Bäume an ihrer Stelle umarmt hätte. Jetzt ist schon lange eine andere Zeit. Ein Jahrhundert ohne die Liebe der Pferde waltet im Stillen, und Menschen denken in Filmen und im Leben, Sie könnten tatsächlich folgenlos den Gedanken denken, dass Pferde doch immer jemandem gehören. Ein anderer Satz, der mir ebenso zusetzt, hat etwas mit Amseln zu tun. Er ist giftiger, als die Ohrfeige es war. Ich habe diesen giftigen Satz nicht vergessen können, weil das Gift versucht hat, meine Sprache anzugreifen. Ich konnte aber, weil ich zum Glück noch schnell genug war, ein Gespür für die Vögel entwickeln, einer Vergiftung meiner Worte und den Atempausen zwischen ihnen zuvorkommen. Amseln lügen. So geht der Satz, von dem ich hier berichte. Ein Mensch, der in den Amseln lügende Wesen wittert, der hat vielleicht schon alles verloren, was man als Mensch überhaupt haben kann. Es ist ja wenig, das die Natur einem zuweist, und das Wenige ist so beschaffen, dass es Anteil hat am Stern der Erlösung. Der Mann, der auf dem Boden in einer Bank liegt und über den alle hinweggehen, um sich ihr Geld für was auch immer nach Feierabend abzuheben, kann ich das nicht erzählen. Er ist nicht mehr mit Augen und Sprache hier. Ich habe davon gelesen, dass der Mann da stundenlang hilflos auf dem Rücken lag und die Augen seines Rückens konnten nur zur Kälte des Bodens, ein Steinboden war es, Kontakt aufnehmen. Die erkaltete Iris der Geldabhebenden war nur mit der eigenen Angst beschäftigt. Es hieß zur Rechtfertigung, der Mann habe den Eindruck eines Betrunkenen gemacht und man habe befürchtet, von ihm überfallen zu werden. Da hat der Mann noch gelebt und vielleicht hat er versucht, sich zu drehen, um zu sehen, ob ihm jemand helfen, ihn aufstützen, zum Arzt bringen oder wenigstens einen Rettungswagen rufen würde. Aber das kann niemand mehr im Einzelnen erfahren und die Augen der Verheißung sprechen nicht in der äußeren Sprache des Lebens. Was wir wissen, ist dies: Der Boden in einer Bank ist kalt. Ein Mensch braucht Wärme. Das isolierte Ich in Angstsingular ist ein effizientes Messer. Franz Rosenzweig sagt etwas über die Liebe, die stärker ist als dieses Messer. Ich will so leben, wie er denkt. Er sagt: Die Liebe mache die Welt zur Beseelten, nicht eigentlich durch das, was sie tue, sondern weil sie es aus Liebe tue. Und wenn einer gar nichts tut, schläft dann die Liebe? Oder was macht sie sonst noch alles? Oder ist sie tot, weil Todsein ja nicht Lieben ist? Das befristete Dasein der Gleichgültigen, mein Innenbild, wird es einmal zum Tragen kommen? Wann? Der Hinweis aus dem Innenland: Wenn du nicht helfen willst, leg dich einen Moment lang wenigstens in Gedanken dazu und zähle die Geldscheine im Kopf. Helfen sie dir beim Leben? Ich weiß, die Augen, die in uns zum Blicken kommen, müssen durch die innere Zeit reisen. Wie schade und schaurig und erschütternd, dass das Erwachen nicht schneller geht, als es geht. Aber nichts lässt sich abkürzen. Jedenfalls nicht, solange die Uhren von außen ticken, die Zeit abarbeiten und wir die Einladung nicht annehmen, diesen trüben, dumpfen Ablauf der Zeit zu durchbrechen und diese Setzung nicht einmal bei einem sterbenden Menschen erleben können. Ist es jetzt sichtbar geworden, das befristete Dasein der Gleichgültigen? Nach dem Jahrhundert der Wölfe kam dieses leere Jahrhundert der Gleichgültigen, und nun sind wir alle umstandslos in dieser einen und weit verfugten Zeit erwacht. Wir haben vielleicht roten Klee zu Hause, und eine Zimmerlinde und ein Bett und einen Tisch und schon die ganze Zeit auch ein Schicksal, das uns liest, weil wir sein Buch sind, Seite für Seite, offenbarte Buchstabenküste. Aber wir haben uns, der in der Bank auf dem Boden verstorbene Mann hat es uns mit seinem Tod erzählt, die Zeit in unserer Gemütlichkeitszone eingeteilt, gedacht, dass auch sie uns gehört, wie die Pferde, deren inneren Tod und das verdunkelte Leben ihrer Wildheit wir in Kauf genommen haben, wie wir alles in Kauf genommen haben, wie wir alles in Kauf nehmen, weil wir denken, dass uns alles gehört, dass wir alles kaufen, haben, archivieren können. Doch die inneren Lebensstunden wehren sich. Es ist die Zeit der Zeit, die sich aufbäumt. Jetzt, da wir plötzlich in diesem wild ausschlagenden Jahr eine Zeitenwende erleben, will das Schicksal nicht von uns ablassen. Es will eine neue Rechnung aufstellen, neue mathematische Gleichungen in den Raum geben. Getümmel, Getümmel im Tal der Entscheidung. Und auch der Raum sagt, jetzt ist es meine Zeit, die Überzeit kommt zum Tragen. Ich gebe mich nicht mehr her, Zeit, die ich bin, muss neu wachsen. Die Sonne hat auch schon neue Augen bekommen. Ich habe aber mit dem Spiel aus meiner Kindheit lange noch vor dem Umbruch aufgehört. Die Sonne ist jetzt sehr stark, weil die Flugzeuge ihr die Sicht nicht mehr verdecken. Natürlich sehe ich jetzt erst recht nicht mehr direkt in die Sonne, wie ich es in der Zeit der kleinen Jahre stundenlang auf dem Stall tat, in dem das großäugige Pferd wohnte, das ich meiner annahm als alle Menschen, zu denen das Fatum mich auf die Erde geschickt hatte, der Himmel weiß, wohin entrückt waren, und die Tiere das in meinem inneren Leben vollendeten, was die Menschen mir entzogen. Die Tiere nahmen Anteil, und ich spürte es schon an ihrem Atem, der eine sonderbare Brücke zu mir und meiner Zuversicht baute, dass sie noch Hoffnung hatten, an uns glaubten, dass sie denken konnten, dass in ihrem Atem und Blick noch etwas übrig war vom alten Zusammenhang. Nun schaue ich Jahrzehnte später auf diesen Zusammenhang zurück, während die Farben sich reinigen und die Tiefe der Dinge nachwächst und die Tiere wohnen darin in der Mitte und haben, unserer auf sie gerichteten Wut zum Trotz, noch immer die Hoffnung nicht verloren, und sie selbst können sich noch daran erinnern, dass sie niemandem gehören. Manchmal denke ich, die Tiere machen einfach alles mit, was wir von ihnen verlangen, damit der Wille, sie zu beherrschen, an ein Ende kommt, sich ausschöpft und wir sie in Ruhe liegen und leben lassen auf dem Planeten, der auch ihnen gehört. Einmal erschien in meiner Innenwelt das Bild dafür, und ich sah hinter einer Rauchsäule, dass ein unermesslich großes, hoch angelegtes Gitter Menschen und Tiere voneinander trennte. Ich nahm gleich an, dass wir alle Tiere dieser Welt hinter Gitter gesteckt hatten und sah mich in allem bestätigt, was ich bisher über ihr Schicksal in Erfahrung gebracht hatte. Aber irgendetwas an der Art, wie das Gitter angebracht war, beschäftigte mich. Es war fein gewoben, so dass nicht einmal die Hand eines kleinen Kindes, ja nicht einmal ein Kleinkindfinger durchgepasst hätte. Und aus irgendwelchen Gründen beunruhigte mich das zutiefst und mehr als das Gitter selbst es tat. Ich ging ein paar Schritte, atmete durch und trat dann von innen zu dem Bild in Kontakt und bat es um Hilfe. Es kam leider keinerlei Erläuterung. Aber dann eines Tages, als die Welt der Welt in die Innenwelt fiel, trat das Ausmaß der Einzäunung so stechend klar zutage, dass ich in den ersten Stunden in eine Verweigerungshaltung ging und vom Gitterzaun keinerlei Mitteilung empfangen wollte. Das Bild blieb davon unberührt und beharrlich sagte es, einmal um Hilfe gebeten habe es keinen Grund mehr zu schweigen. Ich musste also das Sehen doch noch auf mich nehmen, und so wuchs das Vermögen meiner Iris, die mir schließlich eines Tages eine Vergrößerung des Bildes in Farbe zeigte. Ich sah, dass die Tiere am Rand des Gitters standen und nicht sie, sondern wir Menschen umzäunt waren. Sofort fiel mir der Mann in der Bank wieder ein, der gestorben war, während die Leute nach Feierabend ihr Geld abhoben und danach etwas zu Abend aßen und Freunde trafen und eine amerikanische Serie schauten. Ich selbst durfte also bei alledem zusehen und war anfangs im Bild weder bei den Tieren noch bei den Menschen zu finden. Ich sah zu meinem eigenen Erstaunen, wie ein Vogel sieht. Unter mir verwob sich die Welt der magnetischen Linien und wie die Zugvögel die Erde spüren, die dem Menschen zum aufrechten Gang verholfen hatte, spürte ich, wie ausnahmslos alle Menschen miteinander verbunden waren. Die Vertikale sah gleichsam mit Bewusstsein zu mir zurück. Ich war ein Kompass, ein Magnetfeld, ein Auge und ein Mensch zur gleichen Zeit. Die Vertikale sagte jetzt, fange das andere Denken an, jenes, das selbst denkt und sich nicht ablenken lässt von den äußeren Sonden der Sprache. Ich nahm das hin, weil ich das Innere liebe. Das Sehvermögen der Tiere strahlte über das umgitterte Feld hinaus, in dem die Menschen sich in Freiheit wähnten. Die Tiere sahen uns und den Himmel darüber und den Wind darin. Ihre Augen waren wie die Töchter Jerusalems. Die Menschen hingegen sahen aber noch nicht einmal die Umzäunung, die ihr Leben bestimmte. Dabei war die Sonne so hell wie noch nie. Meine alte Sehnsucht nach einer Vereinigung von Zeit- und Raumgenossenschaft war so stark, dass ich die Augen schließen und nach innen sehen musste. Als ich wieder bereit war, Mensch und Tier zu betrachten, war das offenbarte Bild verschwunden. Die Vögel flogen kundig vorbei, wie schon seit Jahrhunderten. Meine Ohren hatten sich in der Zwischenzeit auf eine Art geweitet, dass der Sinn des Tons mir hörbar wurde. Auch mein Gleichgewichtssinn hatte sich neu justiert und ich verstand, dass das in den anderen Menschen etwas auslösen und sich alles Spätere meiner Kontrolle entziehen würde. Wenigstens konnte ich barfuß zurück in die Menge, die sich als Menschheit über Hügel, Täler und städtische Straßen bewegte und dachte, ihr gehöre alles und für immer. Dabei tat es jetzt weh zu fühlen, wie fern sich die Menschen auch bei allernächster Nähe waren. Anfangs hatte ich noch gedacht, etwas aus dem erlebten Bildbereich zur Sprache und so auch ins Denken der Menschen zu bringen, es zu ihnen wie den allerkleinsten Vogel in der Hand hinzutragen. Aber nun wusste ich, dass Dauer und Ablauf der Erfahrungen nicht abzukürzen waren. Die Innenwelt versuchte jetzt, da alle auf ihre Wohnungen zurückgeworfen waren, als Pantherzeit aus Rilkes Gedicht zu den Leuten zu sprechen. Aber selbst die Toten in Europas Süden ließen erst einmal niemanden aufhorchen. Die Bankomaten, die Geschäfte, die Kaffeehäuser, alles war wichtiger als jener Bildbereich, der in seiner Wahrheit etwas zu erzählen und zur Veränderung beizutragen hatte. Ich selbst war so mit meinen schlaflosen Nächten beschäftigt, dass ich es gar nicht bemerkte, wie sich das Gitter im Bildbereich, zu dem ich hin und wieder auch untertags Kontakt aufnehmen durfte, nach allen Seiten hin verstärkte. Das Schicksal webte an einem neuen Norden. Es war die Kompassarbeit der Not, die das mit sich brachte, was der Norden immer macht, die Richtung, die Himmelsrichtung vorgeben, von der alle anderen abhängen. Ich fing eines Nachts an, mich leidenschaftlich für das Wort Kompass zu interessieren und fand heraus, dass es vom italienischen Compasso, Zirkel, Magnetnadel kam. Nun ging es innerhalb der vergitterten Welt um die Schifffahrt der Seele. Ich war bereit, alles zu lernen. Im Bildbereich ergaben sich ein paar kleinere Veränderungen, denen ich folgsam nachspürte, aber wie einst auf dem offenen Meer war auch die Sonne von Bedeutung, die Sterne, die Landmarken, die Strömungen, der Wellengang und die Wassertiefe spielten wieder eine wichtige Rolle. Die nautische Praxis des Bewusstseins war den Tieren überhaupt nicht neu. Mich versetzte dieses mit Alphabeten, Sternenwelten und Venuslichtern durchsetzte Element des Denkens in großes Staunen. Ich las Rilkes Panthergedicht viele Male, und als das befristete Dasein der Gleichgültigen sich als wahrhaft befristet erwies, fing ich an, für die Toten zu beten. Die Erinnerungsbäume waren mit kleinen Zettelchen bestückt auf dem Papier, trafen Gebete anderer auf die Äste und Blätter des aufgrünenden Frühlings. Ich konnte wieder atmen. Hinter und vor dem Gitter tauschten sich die Machtverhältnisse aus. Meine Zeit, meine Welt. Vergiss die Vögel und die Bäume nicht, sie sind hingestrecktes Sonnenleben, es vermittelt. Dennoch, einige wehren sich, wie so oft werden auch jetzt wieder Schuldige gesucht, wer hat wieder unsere Brunnen vergiftet. Als die Pest im Mittelalter ausbrach, brauchte man und fand die Hauptschuldigen für den schwarzen Tod, die Töchter Jerusalems leben aber noch immer im Hohelied der Liebe, die uns allen gehört. Und sind wir jetzt weiter nach den üblichen Anklagen in uns gereist? Sind wir nautisch bewanderter? Das Hohelied kann selbst denken, muss aber angesprochen werden. Was haben die Moose, die Algen, die Sümpfe, die Gletscherbildungen, die ältesten Gesteinsschichten der Welt, das Nordlicht, das Pavel Florenski in sibirischer Gefangenschaft erlebte, mit mir heute zu tun? Ist das, was geschieht und was einst geschah, von mir getrennt? Die nautische Wirkweise der Handlungen und Gedanken spricht dagegen. Das Wasser ist das Element der Reise. Ich reise ins dunkle Herz des Lebens und sehe, die Gleichgültigen sind ursprünglich, wie das Wort selbst, etwas anderes gewesen. Sie waren anders gemeint. Gleich und gültig hieß, etwas besaß die gleiche Gültigkeit. Es war genauso gültig wie das andere. Jetzt ist die ursprüngliche Bedeutung, in der unser Respekt vor der gleichen Gültigkeit des anderen anklingt, in ihr Gegenteil gekippt. Respekt reicht eben nicht. Es bedarf anderer Tiefen. Gültig ist uns zudem bloß nur unser Bedürfnis, zu unserem Ziel zu gelangen, Singularreisender zu sein um jeden Preis. Ob der andere auf dem Boden einer Bank dabei stirbt oder nicht, das ist uns gleich, wir nehmen es hin, so wie wir alles hinnehmen, bis der Bildbereich uns zwingt, die Umzäunung zu sehen, in der wir leben. So betrachtet war also der Mann, der auf dem Boden jener Bank starb, gesund. Und die, die über ihn hinweggingen, müssen allem Anschein nach mehr als bloß krank gewesen sein. Oder ist das eine und das andere schon so weit vergangen, dass wir es vergessen können, dass wir sagen müssen, es hat überhaupt nichts mehr mit uns zu tun und wir müssen es nicht mehr durchdenken? Vielleicht ist das, was Pawel Florenski darüber schrieb, überzeitlich wahr und es vielleicht und die Frage sind zu streichen. Das Vergangene ist nicht vergangen. Es bleibt ewig irgendwo erhalten. Es fährt fort, wirklich zu sein und zu wirken. Mit Blick auf Eis und Algen schrieb er das, in sibirischer Gefangenschaft, während andere Dichter in Europas Welthauptstadt Paris davon träumten, die kommunistische Idee welthaltig zu machen. Pawel Florenski wurde, während diese Dichter mit ihrem geduldigen Papier lebten, nach jahrelanger Gefangenschaft in Sibirien eines Morgens erschossen. Die Grenzen, von denen er in einem Brief aus der Gefangenschaft an seine Familie schrieb, verschwimmen auch heute noch und schlagen Schneisen im Bewusstsein, umfloren meine Gedanken. Nur in Büchern scheinen die Grenzen der Persönlichkeit deutlich gezogen. In Wirklichkeit ist alles und sind alle so eng verflochten, dass es nur eine annähernde Trennung mit kontinuierlichen Übergängen von einem Teil des Ganzen zu einem anderen Teil des Ganzen gibt. Die Zeit selbst ist jetzt wassergleich aufgesprenkelt in viele Teile. Die Tiere haben ihre heilige Art, sie ganz zu sehen, diese Versprenkelungen. In uns öffnen sich Tore und der Raum spricht mit nachdrücklicher Sanftmut zu der Zeit. Der Raum weiß, dass unsere unzureichend ausgebildete Fähigkeit zur Nähe die Folge bewusst ausgelassener Verbindungen ist. Die Zeit hat viele Arme, sie breitet sie aus in der Nacht. Wenn wir schlafen, können wir sie spüren und zulassen. Und wissen, auch das Fellrot der Füchse in den frühen Morgenstunden versucht uns zu wecken und zu vermitteln, von Zeit und Raum das wirkliche Reisen zu erlernen. Wir brauchen immer unendlich lange, um aus den Träumen Sätze zu pflücken. Ich weiß das allzu gut. Es ist mir selbst immer so ergangen, wenn die Nachtbilder mit mir ihre Bücher teilten. Nun aber sind Tote zu beklagen. Nun sprechen die Erinnerungsbäume. Nun ist es Zeit, dass Zeit ist, und Erinnerungsbäume auch in der Stadt gepflanzt werden. Die Vögel werden kommen und Andacht halten und zeigen, dass sie nicht lügen können, wie wir lügen, so zielgerichtet und kalt und klar. Nun sehen wir auch das Seelenschiff, mit dem die Toten ins Jenseits gelangen. Es ist das Schiff auf den Gewässern, die wir unser Leben nennen. Es ist hier und dort. Das Schiff, das die Fracht übergibt an den Ort des Ursprungs, wo alle Bilder leben. Das hat mit den Bäumen zu tun. Die Wipfel wissen alles. Es sind auch Pferde auf dem Schiff, eine Wortwaage und eine allerkleinste Blume reist mit. Ich sehe, dass viele Menschen sich vor der Blume verbeugen. Manche, die meisten eigentlich, schauen aber nur zum Mast hinauf. Der Wind weht, die Blume bleibt ungesehen. Einige, die nahe Menschen an den Totenfluss Styx verloren und das Leiden, vor dem alle sich fürchten, überstanden haben, legen sich auf den Rücken und lassen die Wurzeln der Bäume mit den Wirbelsäulenaugen sprechen. Dabei wird nichts mit Worten gesagt. Das Gesagte wäre jetzt nicht das Empfundene. Die Tiere stellen wieder einmal keine Forderungen. Sie treten mit großen Augen in den umzäunten Bereich, in dem der Mensch seine Gefangenschaft für Freiheit hält. Und sie legen ihre warmen Köpfe in die Hände all jener, die ihnen begegnen und die bereit sind, von der kleinen Blume zu lernen. Wie sehen diese Hände aus, die sich so öffnen? Die Fingerkuppen wissen alles über uns, diese mitwachsenden Bücher, die mich nun schon fast 50 Jahre auf dieser Erde in Tiefe und Höhe und Weite und Nähe fortwährend erstaunen. Es ist Juni, die Linden blühen, du musst dein Leben ändern.
ARD Radiofestival.